Ja, dann möchte ich auch nochmal ganz herzlich begrüßen, auch besonders die, die ich jetzt nicht persönlich begrüßt habe. Ich möchte, bevor ich mit der Predigt beginne, eine kleine Geschichte erzählen, eine wahre Begebenheit. Und zwar geht es hier um einen Josef. Bei Josef, also der hat gelebt, das ist schon einige Zeit her. Es war so, dass er sich schwer tat mit dem Denken. In der Schule hat er dann Probleme gehabt, mitzukommen, und er wurde deswegen auch von anderen gehänselt, ausgelacht. Ja. Er hat verständlicherweise dann auch keinen gehobenen Beruf gelernt, sondern hat sich seinen Lebensunterhalt mit Botengängen verdient. Ihm hat nie jemand irgendetwas von Gott erzählt, von der Bibel erzählt, und ja, er wusste auch nicht, dass Sonntag der Tag des Herrn ist. Also hat er auch sonntags gearbeitet. Und eines Tages war er so unterwegs mit seinen Botengängen. Da hörte er Musik, Gesang aus einem Gemeindegebäude. Er wusste nicht, was das war. War aber neugierig, hat sich gesagt, da gucke ich mal rein. Hat sich dann in seinen zerlumpten Kleidern da reingesetzt, wurde ein bisschen komisch angeschaut von den Leuten. Und da ging es um folgenden Bibelvers. Und zwar 1. Timotheus 1, Vers 15. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Ja, glaubwürdig ist das Wort. Und als er das hörte, drang es ihm ins Herz. Ja, er hat sich gedacht, das ist ein glaubwürdiges Wort. Ja, Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Und er ist der Größte. Ja, und er wurde überführt, und auf einmal dachte er, ja, ich bin tatsächlich der größte Sünder. Ja, ich bin der größte Sünder, aber es ist glaubwürdig, dass Jesus gekommen ist, um solche wie mich zu retten. Ja, er war ganz angerührt von diesen Worten und ging dann wieder raus und, ja, sagte das so vor sich hin. Es ist ein glaubwürdiges Wort. Ja, Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Und die Leute haben ihn so angeguckt, einen Bogen um ihn gemacht, haben gedacht, das ist aber ein komischer Kauz, weil er das so vor sich hin redete. Ja, das bewegte ihn weiter, aber er wurde kurz darauf schwer krank. Er wurde bettlägerig, konnte nicht mehr seine Mietwohnung verlassen. Aber im Fieberwahn redete er vor sich hin über Jesus, ja, darüber, dass er ein Sünder sei. Und die Vermieterin dachte, das ist irgendwie seltsam, was er da redet, aber sie hatte einen Nachbarn, der sehr religiös war. Also hat sie sich gesagt, den holt sie mal. Dann ist er gekommen. Und dann hat der Josef gesagt, ja, ich bin ein großer Sünder, ich bin der größte Sünder. Und dann hat der Nachbar gesagt, ach so ein Quatsch, du bist ein guter Mensch, du hast immer Gutes getan. Red dir das nicht ein, dass du ein Sünder bist. Ja? Du bist gut, alles ist in Ordnung. Ja? Und dann, nein, nein, ich bin ein großer Sünder, ich bin ein großer Sünder. Und hat sich davon nicht abbringen lassen. Und irgendwann war es so, dass er dann gar nicht mehr geredet hat, so schwach war er. Dann hatte die Vermieterin die Idee, mal diesen Prediger zu kontaktieren, weil er gesagt hatte, wo das war, wo dieser Prediger gepredigt hat. Ist also dahin, hat dem gesagt, er soll doch dringend mal zu diesem Josef kommen. Er hatte von ihnen auch gesprochen. Und ja, dann kam er dahin. Er wusste nicht, was erwartet ihn. Und als er dann seinen Namen gesagt hat, Josef, hat er versucht, sich aufzurichten. Ja, hat auf einmal wieder was gesagt, ganz schwach. Und hat zu ihm gesagt, ja, du bist der Freund von Jesus. Ja, du hast gesagt, das ist ein glaubwürdiges Wort. Und ich weiß, dass ich ein Sünder bin, aber Jesus ist doch gekommen, um Sünder zu retten. Und da hat er sich sehr gefreut über diese Worte der Pastor, hat dann mit ihm gesprochen, und sie haben über das Evangelium gesprochen, und er konnte da wirklich Frieden drin finden. Er wusste, der Herr Jesus ist für mich gestorben, um mich zu retten. Und ja, er konnte wirklich Frieden haben, und er ist dann so auch im Frieden gestorben, aber bevor er gestorben ist, hat er noch zu diesem Prediger gesagt, ich habe hier etwas Geld angespart für die Zeit, wenn ich alt bin. Aber Josef wird nicht mehr alt werden. Ja, Josef war dumm. Geben Sie es armen Freunden von Jesus. Und der hat es dann genommen und er war dabei, wie er dann heimgegangen ist zu seinem Herrn, zum Herrn Jesus. Und für ihn war das auch ein ganz bewegender Moment, ja, das mitzuerleben. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Und mit diesem Jesus wollen wir uns etwas beschäftigen heute. Erstmal möchte ich auf das Aufgreifen von diesem Bibelvers, glaubwürdig ist das Wort. Und die Frage ist das ein glaubwürdiges Wort oder ist das nur für so Einfältige wie der Josef, ja, der nicht so gut denken kann und dem man sowas erzählen kann, ja, dass das Wort glaubwürdig ist. Und sobald jemand aber ein bisschen gescheiter ist hier oben, ja, ist es natürlich nichts, es ist ein Märchenbuch. Ja. Die Frage ist also, ist die Bibel glaubwürdig? Und es gibt ganz viele Gründe dafür, dass die Bibel glaubwürdig ist. Wir werden am Sonntag auch noch was vom Felix darüber hören. Heute möchte ich da nur auf einen Aspekt eingehen. Das wird aber nicht das Hauptthema sein. Ein Aspekt eingehen, und zwar sind das die Prophetien. Und nachdem ich darüber einiges gesagt habe, werde ich dann ganz konkret, dann werden wir ganz konkret auf einzelne Prophetien über Jesus blicken und die dann genauer betrachten. Erstmal, was gibt es in der Bibel, was für die Glaubwürdigkeit der Bibel spricht? Ja, und eben ein Bereich sind Prophetien, die sich ganz genau erfüllt haben. Und wir haben zum Beispiel Prophetien, die sich heute erfüllt. Da muss man nur mal das Land Israel anschauen und die ganze Situation dort in den umliegenden Ländern um Israel herum. Und diese Entwicklung hat die Bibel vorausgesagt, ist aber auch nicht das Thema heute. Es gibt ganz viele Prophetien, die sich auf Jesus beziehen, auf sein erstes Kommen und die er ganz genau erfüllt hat. Und eine Prophetie ist seine Jungfrauengeburt, die wurde vorausgesagt. Ja, die Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn gebären. Das wurde vorausgesagt in Jesaja 7, Vers 14 und hat sich ganz genau so erfüllt. Es wurde auch vorausgesagt, wo er geboren werden würde, nämlich in Bethlehem. Auch das hat sich erfüllt. Das Buch Daniel sagt uns sogar den Todeszeitpunkt von Jesus voraus. Ja, in Daniel 9, Verse 25 bis 26 können wir den Zeitpunkt seines Todes, also das Jahr seines Todes, ableiten und können berechnen, in welchem Jahr er gestorben oder sterben wird damals. Das wurde ja vorher geschrieben und so ist es auch eingetroffen. Und wir sehen schon, dass diese Dinge, ja, dass nicht einfach jemand kommen konnte und sagen, ich bin der Erlöser, ich bin der Messias, das konnte man nicht tun, weil man musste ja diese Prophetien erfüllen. Und diese Prophetien, die Ort der Geburt, Zeitpunkt des Todes, ist nicht, was jetzt ein Hochstapler mal eben ja so fälschen kann. Ja, dass er behauptet, okay, ich bin da geboren, so wie es drin steht, und dass er auch noch irgendwie den Todeszeitpunkt mit in der Hand hat. Dann wird zum Beispiel vorausgesagt, dass Blinde, Taube und Lahme durch ihn geheilt werden würden, was auch geschehen ist. Es wurde auch vorausgesagt, dass die Führer des Volkes, ja, die religiösen Führer, ihn verwerfen würden, ihn ablehnen würden. Und auch das ist passiert. Auch vorausgesagt ist, dass ein Vertrauter ihn verraten wird, was sich in Judas erfüllt hat. Dann, dass auch seine Anhänger, seine Jünger ihn verlassen würde. Das sehen wir in Sacharja 13, Vers 7. Man wird ihn für einen Verbrecher halten, das sagt uns Jesaja 53, Vers 12. Und er wird angespuckt und geschlagen werden. Auch das ist vorausgesagt. Dann haben wir Details über sein Leiden, zum Beispiel, dass seine Hände und Füße durchstochen werden, Psalm 22, Vers 7. Man wird ihm Essig und Galle zu trinken geben, auch das ist vorausgesagt in Psalm 69, Vers 22. Man wird das Los über sein Gewand werfen, Psalm 22, Vers 19. Er wird für seine Feinde beten, Jesaja 53, Vers 12. Er wird im Grab eines Reichen begraben werden. Jesaja 53, Vers 9. Und das, obwohl er arm war, auch das ist vorausgesagt, das habe ich jetzt nicht zitiert, diese Prophetie. Er wird auferstehen, Psalm 16, Vers 10. Und er wird in den Himmel auffahren und zu Rechten Gottes sitzen. Psalm 110, Vers 1. Und das ist jetzt nur eine Auswahl an Prophetien, die uns zeigen, dass die Bibel absolut glaubwürdig ist. Und die Details, die aufgezählt werden in der Bibel, es gibt ja noch weit mehr, die Details, die aufgezählt werden, zeigen uns, das kann nur Gott eingegeben haben. Das Wort kann nur von Gott inspiriert gewesen sein. Das geht in solche Details hinein, im Unterschied zu anderen Büchern. Ja, es wird ja auch gesagt, Nostradamus hat Sachen vorausgesagt. Aber ich weiß nicht, wer sich die Mühe gemacht hat, das mal zu lesen, wie vage das ist, wie undeutlich das ist und auf wie viele Sachen man das beziehen kann. Während die Bibel wirklich mit Details kommt und sich im Detail erfüllt, so detailliert, dass liberale Theologen gesagt haben, das ist so detailliert, das kann ursprünglich so gar nicht da drin gestanden haben. Das wurde später, als es erfüllt wurde, als all das passiert ist, wurde es hinzugefügt im Nachhinein. Ja. Also da zwei Dinge dazu. Erstens, es sind die jüdischen Schriften. Das Alte Testament sind jüdische Schriften. Die Juden haben Jesus auch abgelehnt. Und kein Schriftgelehrter, ja, der ja auch dafür zuständig war, die Schrift zu bewahren und so weiter, ja, kein Schriftgelehrter hätte zugestimmt, wenn ein Christ gekommen wäre und gesagt hätte, wir glauben jetzt an Jesus, ja, wir wollen jetzt das Wort, das Alte Testament etwas verfälschen, ja, damit bestätigt wird, dass Jesus der Messias ist. Ja, da hätten die gesagt, bleib weg hier, an die heiligen Schriften, da darfst du nicht Hand anlegen. Ja, wir müssen das uns vor Augen führen, dass das Alte Testament weitergegeben ist von Generation zu Generation durch Juden. Ja, natürlich, Christen haben das später auch getan, aber der masoretische Text ist komplett von Juden weitergegeben worden, von Generation zu Generation bis zum heutigen Tag. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass in Qumran ganz viele Teile vom Alten Testament gefunden worden sind, inklusive das komplette Buch Jesaja und andere Prophetien, andere Teile von der Bibel, wo all diese Prophetien drin sind. Und diese Schriften sind datiert worden auf das 2., 3. Jahrhundert vor Christus, radiometrisch bestätigt, dass diese Schriften wirklich so alt sind. Das heißt, diese liberale Behauptung, ja, die übrigens vor 150 Jahren aufgestellt worden ist, also bevor man Qumran gefunden hat und so weiter, die hat sich nicht halten können. Ja, das ist einfach nicht wahr, sondern diese Prophetien sind wirklich niedergeschrieben worden, sind, bevor sie eingetreten sind, bevor sie sich erfüllt haben und nicht etwa später eingefügt worden. Also von daher ist die Bibel absolut glaubwürdig. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, wenn man Verstand hat, wenn man denken kann, dann muss man die Bibel annehmen. Ja? Also wer wirklich denken kann, ja, die intelligentesten Menschen müssten die Bibel annehmen, weil wir Beweise haben, dass die Bibel wahr ist. Allerdings ist es ja so, dass der Glaube, ja, Buße, Bekehrung, sind Herzensangelegenheiten. Das heißt, es bedeutet, dass ich erkennen muss, ich bin ein Sünder. Ich brauche Buße, ich brauche Umkehr, ich brauche ein neues Herz, ein neues Leben, ich brauche Erlösung, Sündenvergebung. Und leider ist es so, dass viele, die besonders intelligent sind, auch besonders eingebildet sind und stolz und hochmütig und sehr von sich überzeugt sind und nicht einsehen, dass sie Buße brauchen. Das ist das eigentliche Problem. Man kann durch das Aufzeigen von Prophetien natürlich einen Hinweis geben, Moment mal, hier gibt es etwas, hier gibt es die Wahrheit. Forsche nach, ob es stimmt. Prüfe, ob die Bibel wahr ist. Ja? Und bei manchen kann das wirklich dazu dienen, dass sie überhaupt erst mal anfangen, sich mit der Bibel zu beschäftigen und die Bibel nicht mehr als Märchenbuch zu betrachten. Und dann können sie auch überführt werden. Aber wenn dieser Stolz einfach da ist, ja, und dieses Überzeugtsein von sich selbst, dieses Gutmenschentum, kann man auch sagen, dann geht man diesen ersten Schritt erstmal gar nicht, dass man sich damit beschäftigen möchte. Wir wollen uns jetzt aber mit eben einzelnen Prophetien genauer beschäftigen, das betrachten, auch was das persönlich für das eigene Leben bedeutet. Denn, wie gesagt, es bringt nichts zu wissen, aha, die Bibel ist wahr. Ja, ich kann glauben, die Bibel ist wahr und trotzdem ewig verloren gehen. Es ist Buße und Umkehr nötig und das wollen wir betrachten. Und zwar ausgehend von einer Prophetie aus dem Buch Jesaja, Jesaja 61, Verse 1 bis 3. Da kommen wir immer wieder drauf zurück, auf Jesaja 61, schauen aber auch andere Bibelstellen dann noch an. Der Geist des Herrn des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes. Und um zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn. Also das ist eine messianische Prophetie, die von Jesus Christus spricht. Und wir schauen uns erst diesen ersten Vers an, wo es heißt, der Geist des Herrn des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Erstmal heißt es hier gesalbt und das ist die gleiche Wurzel im Hebräischen wie das Wort der Gesalbte, Maschiach, ja, das heißt Messias. Der Messias heißt ja wörtlich der Gesalbte. Ja. Maschiach heißt eben der Gesalbte und so ist hier der Messias gesalbt. Er ist gesalbt durch den Heiligen Geist, um genau das zu tun, was hier geschrieben steht. Und der Jesus selbst hat das auf sich bezogen, wenn wir das Lukas-Evangelium betrachten, Lukas 4, Verse 17 bis 21, da lesen wir Folgendes. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte, also Jesus, und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Ja, also er bestätigt hier selbst, dass diese Stelle messianisch ist, dass er sie erfüllt hat. Und das Interessante ist, wir haben hier drei Verse in Jesaja 61. Und es war üblich, in der Synagoge, wenn man so einen Text vorgelesen hat, genau drei Verse vorzulesen. Es war ja ziemlich vieles festgelegt in der Synagoge, was man tun sollte, was man nicht tun sollte. Der Herr Jesus hat sich oft nicht dran gehalten, weil diese Festlegungen nicht aus der Bibel kamen, sondern Hinzufügungen von Menschen waren. Und das Interessante ist hier, er liest anderthalb Verse vor und hört auf. Und er hört genau an der Stelle auf, bevor dann die Aussage über die Rache kommt. Ja, er liest praktisch, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Er hört sogar mitten im Satz auf, weil es geht nämlich weiter, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes. Ja, das liest er nicht mehr. Also er spricht nicht mehr von der Rache. Und die Frage ist, warum spricht er nicht von der Rache? Manche könnten sagen, ja, weil der Herr Jesus nichts mit Rache zu tun hat. Ja. Aber es ist ja so, dass diese Prophetie in Bezug auf die Rache sich auch auf Jesus bezieht. Und es gibt viele Prophetien, die auch davon sprechen, dass Jesus richten wird. Und der Jesus selbst hat gesagt, dass ihm das Gericht übergeben ist. Und auf dem großen weißen Thron im Gericht wird der Herr Jesus sitzen und richten. Also die Bibel sagt an vielen Stellen, und der Herr Jesus sagt es selbst, dass er richten wird. Aber es ist so, dass bei seinem ersten Kommen ist er eben gekommen, um zu retten. Er ist gekommen, um den Sündern nachzugehen. Er ist gekommen, um zu erlösen. Er ist gekommen, um das Heil zu bringen. Und wenn er das zweite Mal kommen wird, dann wird er kommen, um zu richten. Das heißt, wenn er kommt, kommt er, um zu richten. Also wenn er sichtbar wiederkommt, sichtbar für die ganze Welt, dann wird er kommen, um zu richten. Aber damals, als er das vorgelesen hat, war das eben bei seinem ersten Kommen. Und deswegen hat er hier einen Strich gemacht, hat hier aufgehört vorzulesen, weil es um diese Tatsache geht, dass es das angenehme Jahr des Herrn ist. Und das werden wir noch betrachten, was das angenehme Jahr des Herrn ist. Jesus hat das auch erfüllt, also er hat nicht nur gesagt, dass er das erfüllt hat, sondern in seinem Handeln hat er das natürlich auch getan. Ja, weil man kann natürlich hergehen und sagen, das ist jetzt erfüllt, ja, ich bin der Messias. Und das haben ja viele getan, haben aber nicht so gehandelt, wie es vom Messias vorausgesagt war. Wir sehen zum Beispiel in Apostelgeschichte 10, Vers 38, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und in Matthäus 11, Vers 5, Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Auch das, da könnte man sagen, ja, das haben die halt so aufgeschrieben, das ist gar nicht passiert. Tatsächlich ist es so, dass die Wunder, die Jesus getan hat, da haben wir auch Aufschriebe in jüdischen Schriften. Ja, also die Rabbis, die Schriftgelehrten, die Jesus abgelehnt haben, die haben auch bezeugt, obwohl sie nicht an Jesus geglaubt haben, obwohl sie ihn abgelehnt haben, sie haben bezeugt, er hat tatsächlich diese Wunder getan. Und somit sehen wir, dass auch außerbiblische Bestätigungen existieren dafür, dass der Jesus wirklich diese Wunder getan hat. Er hat das also erfüllt und es heißt jetzt hier, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Jesaja 61, Vers 2. Was ist das angenehme Jahr des Herrn? Ja, was für ein Jahr ist damit gemeint? Ist das Jahr damals gemeint, als er seinen Dienst begann? Nein, man kann sagen, das angenehme Jahr, ja, ist ein Zeitraum. Ja, und diesen Zeitraum betrachten wir jetzt. Zum einen haben wir eine Anspielung auf das Halljahr. Ja, das Halljahr, das finden wir im Alten Testament. Beim Halljahr war es so, das war jedes 50. Jahr, wie es hier heißt. Da geschah Folgendes, ich lese es vor. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt im Land eine Freilassung ausrufen für alle, die darin wohnen. Es ist das Halljahr, in dem jeder bei euch wieder zu seinem Eigentum kommen und zu seiner Familie zurückkehren soll. Ja, das war so, dass unter dem Gesetz konnte es vorkommen, dass jemand sich verschuldet hat, dass jemand große Schulden hatte. Es konnte sogar passieren, dass jemand so viel Schulden hatte, dass er sich als Knecht, als Sklave verkauft hat und dann als Sklave arbeiten musste. Dadurch konnte er zum Beispiel von seiner Familie getrennt werden, weil er sich eben verkaufen musste. Und jetzt gab es diese Vorschrift, dass alle am 50. Jahr freikommen sollen und dass alle Schulden erlassen werden. Das war das Halljahr. Und wenn jemand so ein Schicksal hat, dass er wirklich sich verkaufen musste und Sklave war, ja, was war das für eine Freude, wenn er wieder frei wurde, wenn er zu seiner Familie zurück konnte? Ja, das war ein wunderbares Jahr dann, dieses Halljahr für denjenigen. Eine große Befreiung. Und auch Jesaja spricht hier von einer großen Befreiung. Wir werden aber sehen, es ist eine weit größere Befreiung als ein Erlass von Schulden oder eine Befreiung aus der Sklaverei. Es gibt auch in Jesaja 49, Vers 8 eine andere Aussage über die angenehme Zeiten, über den Tag des Heils. Und auch das geht in die ähnliche Richtung. So spricht der Herr, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Und ich will dich behüten und dich dem Volk zum Bund geben, damit du dem Land wieder aufhilfst und die verwüsteten Erbteile wieder als Erbbesitz austeilst. Auch diese Aussage ist eine Prophetie, bezieht sich auf Jesus. Und es war ja so, dass Jesus Mensch wurde. Ja, er hörte nicht auf, Gott zu sein, aber er wurde ganz Mensch, ohne Sünde. Er war also wahrer Gott und wahrer Mensch. Und er wurde ja Mensch, um uns zu erlösen. Er wurde ja Mensch, um wirklich zu leiden und zu sterben. Und dieser Prozess des Leidens und des Sterbens, das war für den Herrn Jesus ein sehr schwerer Weg. Da haben wir in Felix ja auch schon dazu gehört. Und es ist einfach so, dass wenn wir uns auch Gedanken drüber machen, wir werden es nie ganz ergreifen können, was es für ihn bedeutet hat. Aber es ist so, dass auch in dieser Zeit er zu Gott gerufen hat, er zum Vater gerufen hat und auch Erhörung gefunden hat. Und deswegen heißt es hier, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Er hat also Hilfe erfahren und ist uns damit auch ein Vorbild, dass auch wir in schweren Zeiten zu Gott rufen, um Hilfe zu erfahren. Und es heißt hier weiter, dass er dem Volk zum Bund gegeben wird. Hier ist gemeint der neue Bund. Und der Jesus hat gesagt, das ist der neue Bund in meinem Blut. Das heißt, der neue Bund, der basiert auf dem Leiden und Sterben des Herrn Jesus, auf seinem Blut, das er vergossen hat. Und es ist so, dass dieser angenehme Tag und das angenehme Jahr, das wird im Neuen Testament auch aufgegriffen und es wird angewandt auf eben die Erlösung. Und deswegen können wir sagen, dass das angenehme Jahr oder der Tag des Heils einfach für die jetzige Zeit steht, für die Gnadenzeit. Jetzt sind wir aufgefordert, zu Christus zu kommen. Jetzt sind wir aufgefordert, Buße zu tun. Und wir haben jetzt die Gnadenzeit. Das heißt, wir sollen umkehren, wir sollen das Heil annehmen, wir sollen glauben. Ja, das ist das, was die Bibel uns sagt. Und es wird eine Zeit geben, die anders ist. Ja, auch für jeden persönlich kann es eine Zeit geben, wo er die Möglichkeit nicht mehr hat, umzukehren. Ja, spätestens dann, wenn jemand im Unglauben stirbt, ist es klar, dann ist es zu spät. Nun, was ist die Grundlage für dieses angenehme Jahr? Ich hatte bereits erwähnt, das Leiden und Sterben des Herrn Jesus. Und wir haben davon einige Aussagen in Psalm 22, wo vorausgesagt wird, was der Jesus durchmachen wird. Zum Beispiel wird in Psalm 22, Verse 7 und 8 Folgendes gesagt: Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Ja, hier sagt Jesus, was er durchmacht. Er ist ein Wurm und kein Mensch. Und man muss sich vor Augen führen, die Kreuzigung, das war eine unmenschliche Behandlung. Das war eine unmenschliche Hinrichtungsmethode, die zu viel Leid geführt hat. Und man konnte sagen, ein Mensch wurde so entstellt. Er wurde so gedemütigt, er wurde entstellt. Und dazu kam dann der Spott der Leute, die Verachtung. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Und das sehen wir auch im Neuen Testament, wie sich das erfüllt hat. Es gibt verschiedene Stellen, die ich jetzt zitieren könnte. Ich zitiere nur eine. Matthäus 27, Verse 28 bis 30. Und sie zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel um und flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie auf sein Haupt, gaben ihm ein Rohr in die rechte Hand und beugten vor ihm die Knie, verspotteten ihn und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden. Dann spuckten sie ihn an und nahmen das Rohr und schlugen ihn auf das Haupt. Ja, hier sehen wir, wie er verspottet wurde, wie ihm die Dornenkrone aufgesetzt worden ist. Und wir wissen, dass solche Dornen, ja, das waren nicht kurze Dornen, sondern das waren sehr lange Dornen, die da verwendet wurden. Und die bohrten sich richtig in die Kopfhaut ein. Die führten schon zu großen Schmerzen, zu großem Leid. Zusätzlich das Schlagen und was ist hier nicht erwähnt wird, dass er ausgepeitscht worden war, das kam ja auch noch dazu. Und auch so eine Auspeitschung, so eine Geißel, die riss den Rücken auf oder da, wo man halt schlug. Und die führte oft zu so schlimmen Wunden, dass derjenige schon verblutet ist, der da durch musste. Und wir wissen, dass dieses Leid schon ein sehr großes Leid war. Einfach dieses physische Leid. In dem gleichen Psalm, was ich jetzt hier nicht zitiert habe, sagt der Herr Jesus aber auch, oder wird auch vorausgesagt, er wird ausrufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also zusätzlich zu dem physischen Leid kam die Tatsache, dass er verlassen war von Gott. Und das war in dem Sinne zu verstehen, dass Gott ihn wie ein Verbrecher behandelt hat. Ja, der Herr Jesus wurde nicht wie sein geliebter Sohn behandelt, sondern wie ein Verbrecher, weil er unsere Schuld und Sünde ans Kreuz getragen hat und zur Sünde wurde, so sagt es Paulus. Und obwohl er selbst ohne Sünde war, hat Gott ihn demnach wie ein Verbrecher, wie einen schlimmen Sünder behandelt, weil er unsere Schuld und Sünde auf sich geladen hat. Also zusätzlich zu dem physischen Leiden kommt diese Behandlung, die er durchgemacht hat, ja, dass der Richter der Welt ihn gerichtet hat und dass er somit wie ein Verbrecher gerichtet worden ist. Wenn wir den Psalm 22 weiter anschauen, heißt es in Verse 15 bis 19 wie folgt: Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Ja, das, hier sehen wir, was er durchgemacht hat. Mein Herz ist geworden wie Wachs. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Meine Gebeine sind ausgerenkt. Ja, auf was ist das zu beziehen? Also es war so, dass wenn jemand gekreuzigt wurde und das Kreuz aufgerichtet wurde und in das Loch reingerammt wurde, das hat zu einem so großen Ruck geführt, dass tatsächlich die Gebeine ausgerenkt werden konnten. Und das wird hier beschrieben, diese großen Schmerzen und dieses Leiden, was damit einhergeht. Dann die Aussage, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ein Hinweis auf die Nägel, ja, mit denen er an das Kreuz genagelt worden ist. Und dann die Erfüllung, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Und wir sehen, dass das so in Erfüllung gegangen ist. Lukas 23, Verse 33 bis 34. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Ja, wir sehen hier diese Details, die in Erfüllung gehen, wo nicht jemand kommen konnte, ein Hochstapler kommen konnte und sagen, ich inszeniere das jetzt alles. Ja, ich inszeniere ein komplettes Märtyrium, ja, mit allen Details drumherum, wie sich die ganzen Personen drumherum, auf die ich keinen Einfluss habe, wie die sich verhalten. Es ist alles ganz genau in Erfüllung gegangen, weil es wirklich der Messias ist, der hier gelitten hat, der hier gestorben ist, der das für uns getan hat. Und das müssen wir uns vor Augen führen, das musst du dir vor Augen führen. Es ist für dich geschehen. Ja, dieser Herr Jesus, der da am Kreuz hing, der das Schwerste durchgemacht hat, das schwerste Leiden, was wir uns vorstellen können, schwerer als wir uns vorstellen können, er hing dort für dich, er hing dort wegen dir. Deine Schuld und Sünde hat ihn ans Kreuz gebracht. Deine Übertretung, deine Vergehungen haben ihn ans Kreuz gebracht und für dich hing er da. Für dich rief er aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, das hat er aus Liebe zu dir getan. Und ja, wie der Felix vorher gesagt hat, dass Paul Gerhard, eben der Liederdichter, sich das auch versucht hat vorzustellen, sehen wir da doch auch unsere Begrenztheit und unsere mangelnde Wertschätzung. Sollten wir nicht dankbar sein, ständig dankbar sein, dass jemand wirklich an unserer Stelle hing, dass der Jesus an unserer Stelle am Kreuz hing? Sollte uns das nicht mit Dankbarkeit erfüllen und immer wieder, ja, mit Freude auch erfüllen, weil darauf sich unsere Erlösung gründet. Aber es ist tatsächlich so, dass die Bibel sagt, zum einen, dass auch Gläubige natürlich das nicht wertschätzen, wie sie es wertschätzen sollten. Zum anderen, dass auch viele es sogar ablehnen, offen ablehnen. Ja, das Blut Jesu sozusagen mit Füßen treten und sagen, damit kann ich nichts anfangen mit einem leidenden Messias, mit einem leidenden Erlöser, das brauche ich nicht. Aber genau das brauchen wir. Und davon hängt es ab, wo wir die Ewigkeit verbringen werden, in der Herrlichkeit bei Gott oder in der Gottesferne. Auch da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also wir haben hier das angenehme Ja des Herrn gründet sich auf dieses Erlösungswerk, gründet sich auf die Liebe Gottes, auf die Liebe unseres Herrn Jesus. Und deswegen zitiert Paulus das eben. Er sagt, denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Das heißt, jetzt ist der Zeitpunkt, zu Christus zu kommen. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht in einem Jahr, nicht kurz bevor ich sterbe. Jetzt ist der Zeitpunkt des Heils. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo jeder, der das hört und noch nicht zu Christus gekommen ist, zu ihm kommen sollte. Das ist etwas, was die Bibel sogar gebietet. Die Bibel gebietet, allen Menschen überall Buße zu tun. Und jetzt haben wir diese Stelle, die wir vorher in der Geschichte gehört haben, 1. Timotheus 1, Vers 15. Glaubwürdig ist das Wort in aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Nun wirst du vielleicht sagen, ja, so ein großer Sünder bin ich gar nicht. Ja, vielleicht wirst du nicht mit Josef einstimmen und sagen, ich bin der größte Sünder. Vielleicht wirst du sagen, ich bin eigentlich ganz okay, es gibt viel Schlimmere als ich, ja, wenn man die ganzen Terroristen und so betrachtet. Sind wir große Sünder? Sind wir große Sünder? Wenn wir nochmal zurückgehen zu dem Psalm 22, dann ist es interessant, dass da auch Folgendes drin steht. Wir haben das Leiden des Herrn Jesus dort gesehen, aber wir haben auch ein Bekenntnis in Psalm 22. Das heißt in Vers 4, ja, also kurz nachdem vorausgesagt wurde, dass er sagen wird, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kurz danach heißt es in Vers 4, aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Du bist heilig. Also der Psalmist und hier prophetisch bekennt er sich zur Heiligkeit Gottes. Wir haben auf der einen Seite diese Aussage, warum hast du mich verlassen? Und dann das Bekenntnis, du bist heilig. Und natürlich musste Gott so handeln wegen seiner Heiligkeit. Die Heiligkeit Gottes bedeutet, dass Gott ohne Sünde ist, dass er rein ist, dass er vollkommen ist, dass er sich von allen anderen unterscheidet. Und Sünde nicht dulden und nicht ausstehen kann und Sünde bestrafen muss. Die Heiligkeit Gottes führt dazu, dass Sünde immer bestraft wird. Jede Sünde muss bestraft werden. Im Paradies, bei den ersten Menschen, ja, könnte man denken, die haben ja eine harmlose Sünde begangen, von der verbotenen Frucht gegessen. Aber diese Sünde musste bestraft werden. Die ersten Menschen mussten das Paradies verlassen und waren fortan getrennt von Gott. Sie waren ferne von Gott. Sie waren in der Gottesferne. Und in dieser Gottesferne kommt seither jeder Mensch zur Welt. Er ist fern, er ist getrennt von Gott. Und unser Leben ist ja nicht so, dass unser Leben sich nach dem Willen Gottes ausrichtet. Ja, was heißt nach dem Willen Gottes zu leben? Nach dem Willen Gottes zu leben bedeutet, dass wir das tun, was ihm wohlgefällig ist. Dass wir das tun, was er vorbereitet hat. Also in den Werken wandeln, die er vorbereitet hat. Also das heißt nicht nur, dass wir einem Bettler, wenn wir ihm sehen, helfen oder einer anderen Person, die in Not ist, dass wir dieser Person helfen, sondern dass wir Werke tun, die Gott vorbereitet hat. Und Werke zu tun, die Gott vorbereitet hat, das können wir nur, wenn wir diese Verbindung wieder zu Gott haben. Wenn wir in der Gottesferne bleiben, können wir nichts tun, was vor Gott angerechnet werden könnte, um uns etwa den Himmel zu verdienen. Das ist nicht so, sondern es ist so, dass wir vielmehr unser Leben lang Schuld und Sünde aufhäufen und ansammeln, ja, in Werken, in Gedanken, in Worten, weil unser ganzes Leben ohne Gott, ja, letztendlich nicht Gott wohlgefällig ist. Es ist ein Leben in der Gottesferne, das sagt uns die Bibel. Und von dem her sind wir alle große Sünder. Wir leben ferne von Gott, wir sind große Sünder und brauchen Errettung und brauchen Vergebung. Und sogar wenn wir Dinge tun könnten, ja, gute Dinge tun könnten, also die für Gott als gut gelten. Ich sage jetzt nicht, dass wir nichts Gutes tun können, also als verlorene Menschen können wir schon Dinge tun, die gut sind in den Augen anderer Menschen. Ja, wir können auch anderen helfen und die sagen, der hat mir was Gutes getan. Ja, aber das sind immer noch nicht die Werke, die Gott vorbereitet hat und sind nicht die Werke, die vor Gott anrechenbar sind, auf keinen Fall. Denn alles, was wir tun, das Beste, was wir tun, ist geprägt von unserem Eigennutz, von Egoismus, von selbstsüchtigen Gedanken, ist auch behaftet mit Sünde. Und somit sind wir Sünder Und wenn wir gute Sachen tun könnten, würden die niemals unsere Sünden auslöschen. Ja? Denn die Sünde haftet an uns. Und der Einzige, der Sünde auslöschen kann, ist der Herr Jesus durch sein Blut. Ja? Sogar wenn wir eine Sünde nur begehen würden in unserem Leben und 1 Million gute Werke, könnten diese 1 Million guten Werke nicht die eine Sünde auslöschen. Weil Sünde können wir uns nicht selbst erlassen, ja, wir können uns auch nicht selbst einfach vergeben. Sünde kann nur ausgelöscht werden und vergeben werden durch Gott. Und die Bibel sagt, dass genau das geschieht eben durch das Erlösungswerk, wenn wir darauf vertrauen, wenn wir das im Glauben annehmen, wenn wir in Glauben zu Christus kommen und ja mit einem bußfertigen Herz sein Erlösungswerk eben annehmen, darauf vertrauen. Und dann haben wir diese Stelle, 1. Petrus 2, Verse 24 bis 25, die das auch. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Nun aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Ja, der Jesus hat an seinem Leib unsere Sünden getragen auf dem Holz, das ist am Kreuz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Und das ist wirklich nötig. Wir müssen alle heil werden, weil wir alle die Sündenkrankheit haben. Wir sind alle tot in unseren Sünden, in Übertretungen, wenn wir Christus nicht haben. Und wir werden heil durch sein Erlösungswerk. Dann sind wir seine Schafe, nicht mehr Schafe, wie es hier heißt, die in die Irre gehen, sondern wir haben einen Hirten, den Herrn Jesus. Er ist der Hirte und Hüter unserer Seele. Nun in Vers 2, ich hatte es erwähnt, ist auch von der Rache die Rede. Und die Bibel spricht von Gericht, sie spricht von Rache, sie spricht von dem Zorn Gottes. Und auch im Neuen Testament finden wir viel darüber, zum Beispiel in der Offenbarung, Kapitel 6, Verse 16 und 17. Aber auch der Herr Jesus hat viel davon gesprochen. Es ist nicht so, dass er nur von Liebe, von Sanftmut, von Barmherzigkeit gesprochen hat, sondern er hat tatsächlich auch vor dem Gericht gewarnt. Und das gehört dazu. Wenn wir unsere Mitmenschen lieben, dann müssen wir sie auch vor einer realen Gefahr warnen. Und die ewige Verdammnis ist eine reale Gefahr. Und alle Menschen sind in Gefahr, in die ewige Verdammnis zu kommen. Und hier lesen wir, und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen? Ja, wer kann bestehen vor dem Zorn des Lammes? Und das ist das Lamm, von dem Jesaja gesagt hat, dass es den Mund nicht aufgetan hat, als er zur Schlachtbank geführt worden ist. Es wird zornig und es wird seinen Zorn offenbaren über diese Welt und wird richten. Es ist dann nicht mehr das sanftmütige Lamm, sondern es ist ein unerbittlicher Richter. Und es heißt in Offenbarung 20, Vers 15, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und der Feuersee, das bedeutet ewiges Gericht. Ja, das bedeutet, wer da hinkommt, der wird nie mehr rauskommen. Das ist ewiges Leiden. Und natürlich freut sich niemand, wenn er davon hört, dass es ein ewiges Gericht gibt. Aber die Tatsache, dass uns das nicht angenehm ist, dass es da vielleicht uns in den Ohren kitzelt, wenn wir sowas hören, erlaubt uns nicht, dass wir es aus der Bibel einfach wegstreichen dürfen. Sondern alles, was Gott uns gegeben hat, ist seine Wahrheit. Auch die unangenehmen Teile. Aber wenn uns das Gericht unangenehm ist, dann sollten wir doch nachdenken und sollten überlegen, ja, das Gericht gefällt mir nicht, also schlage ich die Bibel zu und habe nichts mehr mit der Bibel zu tun. Ja, das ist die falsche Reaktion. Die richtige Reaktion ist zu sagen, ich komme zu Christus, ich glaube an sein Evangelium, dann komme ich nicht ins Gericht. Dann werde ich gerettet auf Zeit und Ewigkeit, dann werde ich reingewaschen und muss nicht gerichtet werden. Ja, es ist wirklich so, die Heiligkeit Gottes fordert das Gericht. Die Heiligkeit Gottes fordert die Bestrafung, weil Gott so heilig ist, dass er nicht zusammenpasst, nicht kompatibel ist mit Sünde und Sünde bestrafen und richten muss. Das gehört auch zu Gott, diese Heiligkeit und seine Gerechtigkeit, die zum Gericht führt. Die richtige Antwort auf dieses angenehme Ja ist also Buße. Ja, Umkehr. So hat Paulus gesagt, dass er gesandt worden ist zu den Heiden, um ihnen das Evangelium zu verkündigen. Und das heißt, er sagt Folgendes, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Ja, es heißt, eine Bekehrung von der Finsternis zum Licht. Das heißt, man ist niemals im neutralen Raum. Es gibt keine neutralen Menschen. Also auch die Gutmenschen sind keine neutralen Menschen, sondern sind Sünder wie alle anderen. Und alle brauchen Buße und Umkehr. Ja, alle sind unter der Herrschaft des Satans, wie es hier heißt, weil entweder man gehört zu dem Reich, zum Reich Satans, oder man gehört zum Reich Gottes. Man schwebt nie irgendwo in der Mitte, im neutralen Bereich, sondern man ist von Anfang an im Reich Satans und wechselt dann die Position, wechselt die Stellung in das Reich Gottes, wenn man zum Glauben kommt, wenn man vertraut auf das Evangelium. Und es heißt hier, dass sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Vergebung der Sünden. Das ist die Grundlage dafür, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können, wenn wir Vergebung haben, wenn wir geheiligt sind. Ja? Und geheiligt werden wir eben durch diese Vergebung, dass uns sein Blut, das Blut Jesu Christi, von aller Sünde reinwäscht. Und das geschieht, wenn wir sein Erlösungswerk im Glauben annehmen. Bekehrung heißt auch, dass wir mit einem bußfertigen Herzen zu Christus kommen. Dass wir nicht etwa sagen, ja, ich komme jetzt zu Jesus, weil ich will halt gerettet werden und will nicht an den schrecklichen Ort, an die Verdammnis kommen. Ja, komme ich halt zu Jesus und dann ist alles gut und ich mache so weiter wie bisher. Nein. Ein bußfertiges Herz heißt, mir tun meine Sünden leid. Mir tun die Dinge leid, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Mir tut es leid, dass er da hängen musste, dass er dort röchelte, dass er ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mir tut das alles leid, weil meine Schuld, meine Sünden haben ihn ans Kreuz genagelt. Ich bin dafür verantwortlich, dass er am Kreuz hing, ja, so wie alle anderen Sünder auch. Unsere Sünden haben ihn ans Kreuz gebracht und das tut mir leid. Und ich möchte fortan anders leben. Ich möchte fortan ihm wohlgefällig leben. Ich möchte fortan das tun, was ihm gefällt und seinen Willen tun, erneuert werden. Ja? Ein Jünger Jesu werden, ein Nachfolger Jesu, jemand, der Jesus nachfolgt und ihm dient. Das ist ein bußfertiges Herz. Und nun ist es so, was kann man machen, wenn man kein bußfertiges Herz hat? Wenn man sich sagt, ja, ist alles gut, Erlösung ist gut, das Blut Jesu ist gut, ich nehme das alles an. Aber man hat kein bußfertiges Herz. Was kann man dann tun? Ja, wenn einem die Sünden nicht leid tun und man einfach weiter sündigen kann, ohne dass einen das Gewissen ermahnt, dann kann man den Herrn darum bitten. Dann kann man sagen, Herr, du willst ja, dass ich ein bußfertiges Herz habe. Du willst ja, dass ich wahrhaft Buße tue, wahrhaft umkehre. Bitte schenk mir ein bußfertiges Herz. Bitte schenk mir, dass mir meine Sünden leid tun. Bitte schenk mir ein reines, ein feines Gewissen. Ja, und der Herr kann genau das erhören, weil dieses Gebet, das ist ihm wohlgefällig. Ja, ein anderes Gebet, was ich da oft erwähne, was da auch empfohlen ist, empfehlenswert ist, ist auch den Herrn zu bitten, Herr, zeig mir deine Heiligkeit. Denn manchmal ist es so, wenn wir unsere Sünden nicht leid tun, haben wir eine falsche Sichtweise von Gott, ein falsches Gottesbild. Uns ist die Heiligkeit Gottes nicht bewusst, wie heilig er ist, wie er Sünde hasst. Und weil uns das nicht bewusst ist, denken wir, Gott ist wie wir. Ja, also ist doch alles nicht so schlimm. Ja. Wenn uns jemand erzählt, Bruder, eine Schwester, ich habe mich da und da versündigt, ja, vielleicht denken wir, oh, das ist eine Kleinigkeit, ist doch alles nicht so schlimm. Ja. Weil wir die falsche Sicht auf die Heiligkeit Gottes haben und auf sein Wort. Und auch da kann der Herr Veränderung schenken. Nun, wie ist es, wenn jemand tatsächlich kein bußfertiges Herz hat, ja, und sagt, aber es ist alles schön und gut? Das kann ein Hinweis darauf sein, dass jemand noch gar nicht von Neuem geboren ist. Ja? Das ist das eine. Das andere kann sein, dass einfach noch sehr viel Erkenntnis fehlt. Und wenn man wächst in der Erkenntnis des Wortes, wird man immer mehr konfrontiert mit der Heiligkeit Gottes und erkennt das mehr und bekommt auch mehr Erkenntnis von Schuld und Sünde. In 2. Korinther 5, Verse 20 bis 21 heißt es, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ja, hier heißt es, dass wir Botschafter für Christus sind. Das heißt, jeder Gläubige ist ein Botschafter für Christus. So, wenn sich jemand fragt, bin ich wirklich gläubig? Bin ich wirklich echt? Könnte man sich auch die Frage stellen, ist es mir ein Anliegen, dass andere Menschen diese Botschaft hören und gerettet werden? Habe ich eine lebensverändernde Botschaft erfahren, die mein Leben verändert hat? Und es ist mir deswegen ein Anliegen, das auch anderen weiterzusagen. Das ist ein Hinweis darauf, ob man echt ist oder nicht, so wie es auch andere Hinweise gibt. Aber auch das sind Bereiche, die natürlich wachsen können. Das heißt hier, wir bitten stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, das bedeutet, wenn wir anderen sagen, kommt zu Christus, tun wir das stellvertretend für Christus. Und wenn wir abgelehnt werden, werden nicht eigentlich wir abgelehnt, sondern Gott wird abgelehnt und seine Botschaft. Und deswegen möchte ich auch all denen sagen, sei es vor Ort oder online, die noch nicht zu Christus gekommen sind, ja, dass das, was ich euch heute gesagt habe, wenn ihr jetzt da gesagt habt, innerlich in eurem Herzen, das brauche ich nicht, ja, oder euch sagt, da höre ich einfach weg, lasst den Schwätzer einfach schwätzen, ja, dass ihr nicht mich als Prediger ablehnt, sondern Gott und seine Botschaft. Und Gott abzulehnen und seine Botschaft abzulehnen, das ist etwas sehr Schlimmes. Ja. Das hat Konsequenzen, wenn es so bleibt, muss man sagen, bis in die Ewigkeit. Was wir hier noch lesen, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Es hat hier ein wunderbarer Tausch stattgefunden. Der Herr Jesus wurde zur Sünde. Ja. Er hat unsere Schuld und Sünde ans Kreuz getragen. Er wurde zur Sünde, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden. Auf der anderen Seite werden wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes. Wir bekommen eine neue Gerechtigkeit geschenkt, nämlich die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt und Bestand hat, wie neue weiße Gewänder, wie neue Kleidung, unsere dreckige Kleidung. Unsere Sünden werden entfernt, wir bekommen neue weiße, reine Gewänder, mit denen wir vor Gott bestehen können. Das ist ein wunderbarer Tausch. Der Herr Jesus hing am Kreuz, wo wir hätten hängen müssen. Nun schauen wir noch ganz kurz den letzten Vers an. Es heißt, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werden, werde Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Es ist so, dass Trauer und Freude wurde früher oft äußerlich gezeigt, ja, zum Beispiel durch Sacktuch, Asche auf dem Haupt, die Trauer, so auch die Freude durch Festgewänder, hier die Freude über die Wiederherstellung Israels. Und es heißt, sie werden Bäume der Gerechtigkeit sein, eine Pflanzung des Herrn. Auch das wird in der Bibel häufig verwendet. Zum Beispiel Psalm 92, Vers 14, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Ja, eine Gläubige stehen für eine Pflanzung des Herrn, ja, die von Gott gepflanzt sind. Und der Jesus sagt zum Beispiel, Jesaja 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja, wir werden verglichen mit den Reben, während er der Weinstock ist. Und das bedeutet, wir sind mit Christus verbunden. Wenn wir gläubig sind, dann gehören wir zu ihm. Und durch die Verbindung mit Christus können wir Frucht bringen, die für die Ewigkeit gilt. Dann, wir haben hier die Aussage, um zu trösten alle Trauernden. Ja, Gott ist ein Gott, der tröstet. Und das kann auch allen Trauernden Trost geben. So sagt zum Beispiel Paulus in 2. Korinther 1, Verse 3 bis 4, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unsere Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Ja, manche Dinge müssen wir durchmachen, ja, wo wir den Trost Gottes benötigen. Und ein Punkt, warum wir das durchmachen müssen, ist, dass wir befähigt werden, andere zu trösten in ihrer Not, mit Gottes Trost. Dann abschließend noch zwei Verse, die ich einfach so weitergebe. Wir haben allen Grund, uns zu freuen. Deswegen fordert Paulus uns auf, freut euch im Herrn alle Zeit. Ja, warum dürfen wir uns freuen? Wir dürfen uns freuen, wenn wir diese Erlösung für uns in Anspruch genommen haben, angenommen haben, wenn wir gläubig werden durften durch Gottes Gnade, weil auch das können wir nicht uns selbst zuschreiben. Dann haben wir allen Grund, uns zu freuen. Philipper 4, Verse 4 bis 7. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ja, das ist die Freude, die wir hier haben sollen und dürfen. Geht natürlich einher mit dieser Aussage, dass wir all unsere Nöte, Sorgen mit Gebet und Flehen vor Gott bringen. Ja. Und wir haben hier die Aussage über den Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt, den Gott schenken möchte. Und dann haben wir natürlich die Freude, dann eines Tages bei Jesus zu sein, bei dem, der für uns gelitten hat. Er sehnt sich danach, dass wir bei ihm sind. Das müssen wir uns vor Augen führen. Er sehnt sich danach, wir, die wir sündige Geschöpfe sind, er sehnt sich danach, dass wir seine Herrlichkeit sehen und dass wir bei ihm sein dürfen. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Damit möchte ich schließen und das einfach abschließend, ja, nochmal an euch, an uns alle weitergeben, dazu Mut machen, zum einen, ja, dankbar zu sein für das große Werk, das der Herr für uns getan hat, und auf der anderen Seite ihm nachfolgen, ihm dienen und uns freuen über diese wunderbare Erlösung. Denn das, was, so ähnlich hat es der Felix ja auch gesagt, das, was für den Herrn Jesus großes Leid bedeutet hat, ist heute die Grundlage für unsere Freude, für unsere Erlösung. Und auch er ist ja auferstanden, er ist zu Rechten Gottes. Auch er freut sich über die Gläubigen. Und ja, weil er sich freut über uns, deswegen dürfen uns auch wir uns freuen. Und weil er sich nach uns sehnt, dürfen wir uns auch nach seiner Wiederkunft sehen und uns darauf freuen, wenn er kommt, um uns zu sich zu holen. Amen.